Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen heute Abend. 2 Wochen Bedenkzeit. Der Berner Nationalrat Johann Schneider-Ammann überlegt sich eine Bundesratskandidatur. Dazu später in der Sendung der Missmut über die 2 Wahltermine und die Kompromissidee als möglicher Ausweg. Weiter dann Indio-Aufstand im Land des Indio-Präsidenten, Bolivien. Antikorruptionsaktionen im Land, wo das organisierte Verbrechen blüht, Kosovo. Oft bestaunt, doch kaum kopiert die 2. Säule der beruflichen Vorsorge, weshalb sie nur in der Schweiz funktionieren kann. Und glänzender Orientierungssinn. Die Schweiz holt an der UL-WM in Norwegen 2x Gold. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Christoph Studer, er hat den Nachrichtenüberblick.
Der Berner FDP-Nationalrat Johann Schneider-Ammann gilt für viele Beobachter als einer der Favoriten für die Nachfolge von Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Nun hat Schneider-Ammann bestätigt, dass er sich eine Kandidatur überlegt. Gegenüber der Tagesschau des Schweizer Fernsehens sagte Schneider-Ammann, er sei von Parteipräsident Fulvio Pelli angefragt worden.
Ich nehme das zur Kenntnis. Es ist auch so, dass mich der Parteipräsident aufgefordert hat, mir Gedanken zu machen. Ich habe ihm zugesagt, dies zu tun. Ich fühle mich im Moment völlig frei, in die eine oder andere Richtung zu entscheiden. Und grundsätzlich brauche ich überhaupt keinen neuen Job. Ich bin passionierter Unternehmer und völlig ausgefüllt.
Bis am 21. August werde er Belli seinen Entscheid mitteilen, so Schneider-Ammann weiter. Zurzeit befindet sich der Berner FDP-Nationalrat im Ausland. Er ist Präsident des Maschinenbauunternehmens Ammann-Gruppe. Bei den schweren Überschwemmungen im Dreiländereck Deutschland, Tschechien, Polen sind mindestens 9 Menschen ertrunken. In den Hochwassergebieten in Sachsen bleibt die Lage nach Worten von Ministerpräsident Stanislaw Tillich weiterhin prekär. Grund sei der Bruch einer Staumauer in Polen. In Polen selbst und in Tschechien kam es ebenfalls zu starken Überschwemmungen. Auch in Asien haben starke und anhaltende Regenfälle für Verwüstung gesorgt. Pakistan, das Land, das am stärksten betroffen ist, hat erneut um internationale Hilfe gebeten. Alleine werde seine Regierung nicht fertig mit den Folgen der Katastrophe, sagte Ministerpräsident Gilani. Laut offiziellen Angaben sind bislang mehr als 1.500 Menschen ums Leben gekommen. Inzwischen steigen auch die Preise für Grundnahrungsmittel stark an. Ebenfalls betroffen von den Monsunregen ist der nördliche Teil des Nachbarlandes Indien. Allein in der Himalaya-Region Ladakh sind mehr als 130 Menschen gestorben. Unter den Toten befinden sich laut den Behörden auch ausländische Touristen. Nach wie vor würden rund 500 Menschen vermisst. Schließlich kämpfen auch die Menschen im Nordwesten Chinas gegen das Hochwasser. Offiziell starben in der Provinz Gansu mehr als 120 Menschen. Allerdings würden noch mehr als 2000 vermisst. Schlammlawinen und Geröll ließen in der bergigen Region viele Flüsse anschwellen und später über die Ufer treten. In einzelnen Ortschaften steht das Wasser bis hinauf ins 3. Stockwerk, berichten Augenzeugen. In Russland wüten weiterhin verheerende Wald- und Moorbrände. Seit Freitag habe sich die brennende Fläche im Großraum Moskau verdreifacht auf 210 Hektar, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. Über der Hauptstadt Moskau liegt seit Tagen eine dichte Rauchdecke, die zusammen mit der extremen Hitze das Leben der Menschen schwierig macht. Nordkorea hat nach Medienberichten ein südkoreanisches Fischerboot mit 7 Mann Besatzung angehalten. Das Boot sei zuvor im japanischen Meer verschwunden, sagte ein Sprecher der südkoreanischen Küstenwache. Offenbar wirft Nordkorea den Fischern vor, in seine Hoheitsgewässer eingedrungen zu sein, wie die Nachrichtenagentur AP mitteilt. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern hatten mit dem Untergang eines südkoreanischen Kriegsschiffes Ende März wieder zugenommen. Damals wurden 46 Seeleute getötet. In Trondheim in Norwegen haben heute die Weltmeisterschaften im Orientierungslauf begonnen. 2 Rennen standen auf dem Programm, Beide Male ging Gold an die Schweiz. Sportredaktor Beat Sprecher.
Bei den Frauen setzte sich einmal mehr Simon Nikli durch. Sie feierte im Sprint ihren insgesamt 16. Weltmeistertitel. Zweite wurde die Schwedin Helena Jansson vor der Norwegerin Marianne Andersen. Bei den Männern gab es gar einen Schweizer Doppelsieg. Matthias Müller sicherte sich den ersten WM-Titel seiner Karriere. Er gewann die Sprintkonkurrenz vor Fabian Härtner. Rang 3 ging an den Franzosen Frédéric Tronchon. Fußball. Der FC Luzern hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Zentralschweizer unterlagen zu Hause gegen Sion mit 2:3. Die Berner Young Boys scheinen den Schwung aus der erfolgreichen Champions League-Woche auch in die Meisterschaft mitzunehmen. Die Berner bezwangen auswärts GC mit 2:1 und feierten damit ihren ersten Sieg in der neuen Saison. Und Aufsteiger Thun überrascht weiter. Die Berner Oberländer gewinnen zu Hause gegen St. Gallen mit 3:0 und bleiben als einziges Team in der Super League ungeschlagen. Schwingen. Der Thurgauer Stefan Burkhalter gewinnt überraschend das Bergschwingen auf der Schwegalp. Die Topfavoriten kamen 2 Wochen vor dem Eidgenössischen in Frauenfeld nicht auf Touren. Jörg Abderhalten musste wegen Magen-Darm-Problemen passen. Arnold Vorer verletzte sich erneut an der Schulter und Christian Stucki blieb unter den Erwartungen.
Beat Sprecher. Das Wetter. Heute Abend gibt es in den zentralen und östlichen Alpen letzte Regengüsse, sonst scheint zeitweise die Sonne. Morgen Montag gibt es einen sonnigen Tag. In den Morgenstunden ist es in der Nähe von Gewässern allerdings noch neblig und am Nachmittag bilden sich über den Bergen einige Quellwolken. Die Temperatur steigt auf rund 27 Grad. In der Nacht auf Dienstag gibt es vor allem in Juranähe einige Gewitter. Tagsüber scheint dann wieder häufig die Sonne bei 27 Grad, bevor es gegen Abend vor allem in den Bergen erneut lokale Regen und Gewitter geben wird.
Sie hören weiterhin die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris. Neue Idee für die 2 Bundesratsersatzwahlen, eine Sondersession im November. Murren gegen Familienmitglieder. In Bolivien wagen Indios den Aufstand gegen Präsident Morales. Verhaftungen als Signal. Im Kosovo zeigt die Korruptionsbekämpfung erste Wirkung. Staunen über die Stabilität einer Säule. Das Schweizer Pensionskassenmodell wird bewundert im Ausland und doch nicht kopiert. Hinterlassenschaft der alten Römer, der Bauboom in der Schweiz, beschert auch den Archäologen sehr viel Arbeit. Und steiniger Weg zur Demokratie. Nepal ist Thema in der Sendung Best of International, gleich nach diesem Echo der Zeit. Der Terminplan der bevorstehenden beiden Bundesratswahlen sorgt für massive Kritik. Die Nachfolge von Bundesrat Merz wird im September gewählt, die Nachfolge von Bundesrat Leuenberger soll im Dezember geregelt werden. Die Konsequenz? Das Parlament wird viel Zeit und Energie für diese Wahlen aufwenden, statt für wichtige Sachgeschäfte. Im Parlament sucht man nun nach Auswegen. Inlandredaktorin Monika Zumbrum.
Der Präsident der Grünen Partei sagt es klar und deutlich, 2 Bundesratswahltermine in 2 aufeinanderfolgenden Parlamentssessionen, das gehe nicht. Uli Leuenberger.
Ja, das ist unverständlich und politisch unverantwortlich.
Unverantwortlich, weil wichtige Sachgeschäfte drängen, zum Beispiel die Krankenversicherung. Unverantwortlich aber auch, weil es die beiden Bundesräte Merz und Leuenberger in der Hand gehabt hätten, ihre Rücktritte zu koordinieren. Stattdessen dominieren parteipolitische und persönliche Überlegungen. Die Kritik an 2 Wahlterminen geht quer durch die Parteien. Auch in SP und FDP ärgert man sich da und dort über die Sololäufe ihrer Bundesräte. Besonders unglücklich mit der Situation ist die freisinnige Ständeratspräsidentin Erika Forster, trotz des Vorteils für ihre Partei, wenn der FDP-Bundesratssitz im September zuerst wieder besetzt würde.
Es ist so, dass ich als Präsidentin des Ständerats wirklich, Verantwortung habe fürs Parlament. Und da geht es mir vor allem darum, dass eben die parlamentarische Arbeit nicht blockiert werden, weil man eigentlich diese Bundesratswahlen halt im Vordergrund stehen und die Sachgeschäfte damit in den Hintergrund treten.
Erika Forster will nun alle Hebel in Bewegung setzen, um einen Ausweg zu finden. Die Türen sind noch nicht ganz zugeschlagen. So könnte das Büro der Bundesversammlung gestützt auf das Parlamentsgesetz die beiden Wahltermine auf Dezember zusammenlegen. Im sechsköpfigen Büro der Bundesversammlung sind die Meinungen dazu noch nicht gemacht. Den Vorschlag prüfenswert findet Hans Alter als zweiter Vizepräsident des Ständerats Mitglied des Büros. Skeptisch hingegen ist Ständeratsvizepräsident Hans-Heiri Inderkum von der CVP. Er bringt stattdessen eine neue Idee ins Spiel. Das Parlament könnte sich sozusagen in der Mitte einigen und zwischen September und Dezember in einer außerordentlichen Session beide Bundesratssitze neu bestimmen. Es sei erst eine vage Idee, aber...
Das Argument wäre, dass die Wahlen an einem Tag vorgenommen werden könnten. Das Zweite, es könnten beide involvierten Bundesräte wohl damit leben, so hoffe ich.
Für eine außerordentliche Session bräuchte es die Zustimmung von einem Viertel der Parlamentarier. Ob so viele National- und Ständeräte zustimmen, ist fraglich. Hans-Jörg Walter, SVP-Nationalrat und ebenfalls Mitglied des Ratsbüros, ist skeptisch. Er zweifelt, ob sich überhaupt ein Termin finden ließe. Und?
Ich finde, dieses Problem muss man einmal grundsätzlich diskutieren, vielleicht auch wann solche Wahlen stattfinden. Und das wäre mir sympathischer, als jetzt eine Hauruck-Übung zu machen.
Ständeratspräsidentin Erika Forster ist offen für alle Möglichkeiten. Beide Nachfolgewahlen erst im Dezember oder eine außerordentliche Session.
Mir liegt es am Herzen, dass man nach Möglichkeiten sucht und vielleicht ist es möglich, dass sich hier etwas auftut.
Erika Forster lässt nun die Varianten von Juristen der Parlamentsdienste prüfen. Gleichzeitig will sie morgen mit Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer über die Optionen diskutieren, um einen Weg für einen einzigen Bundesratswahltag zu finden.
Evo Morales ist der erste Indio, der es ins Präsidium Boliviens geschafft hat. Kein Wunder, ist er der große Hoffnungsträger für die Urbevölkerung. Doch jetzt regt sich Unzufriedenheit. Seit 10 Tagen ist in Potosí im Andenhochland ein Indio-Aufstand gegen die Regierung im Gang. Morales wird vorgeworfen, er unternehme zu wenig für die Entwicklung der alten Silberstadt. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Es geht gar nichts mehr in Potosí. Die Lokalbevölkerung rebelliert und hält alle Zufahrtswege blockiert. Nichts und niemand kommt mehr rein oder raus. Mineure mit Dynamitstangen hinderten Touristen daran, den Konfliktschauplatz an Bord eines Charterflugzeuges zu verlassen. Hintergrund des Streites ist eine Reihe von Forderungen der Region im Andenhochland, Forderungen nach Investitionen und Beschäftigungsmöglichkeiten. Damit zieht sich Präsident Evo Morales erstmals mit einem Volksaufstand in einer seiner Wählerhochburgen konfrontiert und mit Abspaltungen innerhalb der regierenden Linken. Potosí ist wegen des Cerro Rico ein legendärer Ort. Der Silberberg erhebt sich bis auf fast 5000 Meter hinauf. Sein Inneres gleicht einem Emmentaler Käse, so viele Stollen sind in die kegelförmige Erhebung hineingetrieben worden, um den wertvollen Rohstoff Silber auszubeuten. Und zwar seit den Tagen des spanischen Kolonialregimes. Potosí aber ist stets arm geblieben, reich wurden andere. Der Silberberg ist bis heute der einzige Arbeits- und Beschäftigungsfaktor in Potosí. Nach Jahrhunderten der Ausbeutung besteht objektiv die Gefahr, dass die löchrige Basis nachgeben und der Berg in sich zusammenfallen könnte. Deshalb will die Zentralregierung das Schürfen von Silber und anderen Metallen verbieten. Eine Alternative könnten die Lithiumvorkommen in der Nähe von Potosí sein. Im Salzsee von Ujuni lagert etwa die Hälfte der weltweiten Vorkommen dieses Rohstoffs, der zunehmend gefragt ist für die Entwicklung von Elektroautos und neuen Batterientypen. Die Linksregierung von Evo Morales will verhindern, dass sich die Geschichte des Silberabbaus wiederholt und Bolivien einmal mehr leer ausgeht. Gleichzeitig trifft sie aber keine Anstalten, Potosí über Royalty-Leistungen oder Verarbeitungsbetriebe am Lithium-Boom direkt zu beteiligen. Die Zurückhaltung rührt daher, dass auch andere Indio-Regionen Boliviens noch offene Rechnungen mit dem Zentralstaat haben und Evo Morales keine Lawine an Forderungen lostreten will. Offenbar spielt auch die Politik mit. Ein Lokalpolitiker aus Potosí ist dabei, sich zur nationalen Referenzfigur einer gemäßigteren sozialdemokratischen Linken zu entwickeln. Konkurrenz, die Evo Morales offenbar fürchtet. Jedenfalls versucht er, den Herausforderer schachmatt zu setzen, indem er ihm ein Strafverfahren wegen angeblicher Korruption anhängen ließ. Damit stieß er erst recht in ein Wespennest. Die Proteste der Potosinos wurden radikaler. Zurzeit sind fast 600 Menschen aus dem Departement in einem kollektiven Hungerstreik. Aber lange wird die Protestgemeinde am Fuß des Cerro Rico nicht mehr durchhalten. Der Treibstoff, die Lebensmittel und die Medikamente gehen zur Neige. Die Lösung wird voraussichtlich darin bestehen, dass Potosí einige seiner Forderungen durchsetzen und Präsident Morales seinen alleinigen Führungsanspruch in der Welt der bolivianischen Indios verteidigen kann.
Wenn hohe Staatsbeamte verhaftet werden, der Chef der Zentralbank gar in Handschellen abgeführt und gegen Minister ermittelt wird, dann muss etwas faul sein in einem Staat. Besonderes Aufsehen erregen solche Aktionen im Kosovo. Sie sind dort besonders selten, denn der junge Staat steckt in Sachen Korruptionsbekämpfung noch in den Kinderschuhen. Die organisierte Kriminalität ist weit verbreitet. Walter Müller über die Bedeutung der jüngsten Verhaftungen in Kosovo.
Der Zentralbankchef wurde in Handschellen aus seinem Büro abgeführt vor laufenden Kameras. So drastisch haben die Kosovo-Albaner den Sturz eines hohen Staatsbeamten noch nie vorgeführt bekommen. Vorgeworfen werden ihm Korruption, Amtsmissbrauch, Steuerhinterziehung, Annahme von Bestechungsgeldern, unrechtmäßige Einflussnahme und Geldwäsche. Diese Verhaftung sei ein wichtiges Signal für den Kosovo, sagt Avi Sogiani, Direktor einer Bürgerrechtsgruppe gegen Korruption in Pristina.
This is a signal.
Denn die Verhaftung zeige, dass die EU-Rechtsmission EULEX endlich funktioniere, meint Bürgerrechtler Sogiani. Auch er kritisierte bisher, EULEX unternehme nichts gegen die sogenannten «grossen Fische». Die gut 300-köpfige EU-Mission ist Ende 2008 im Kosovo eingezogen. Sie besteht aus internationalen Richtern, Staatsanwälten, Zöllnern und Verwaltungsbeamten. Diese sollen die lokalen Behörden beim Aufbau des jungen Staates beraten, unterstützen, aber auch überwachen. Denn der Kosovo hat vorerst nur eine sogenannte überwachte Souveränität. Dabei ist vorgesehen, dass EULEX-Richter und Staatsanwälte schwere Verbrechen untersuchen und aburteilen. Denn das Justizwesen des Kosovo ist noch zu schwach, um Druckversuchen und Abhängigkeiten widerstehen zu können. Die Kompetenzen zwischen EULEX und den Kosovo-Behörden sind also geteilt. Das führe zu Überschneidungen und Konfusionen, stellt Avni Sogiani fest. Diese Konfusion sei ähnlich wie während den 9 Jahren unter der UNO-Verwaltung UNMIG, kritisiert Sogiani. Die Sprecherin der EULEX widerspricht. Die Führung im Kampf gegen die Korruption hätten die Kosovo-Behörden, sagt Irina Gudeljevic. Denn die Korruption ziehe sich durch die ganze Gesellschaft und müsse auf allen Ebenen bekämpft werden. Die jüngsten Aktionen zeigten, dass die EULEX-Mission ihre Verantwortung sehr ernst nehme. Trotz schwieriger Kompetenzaufteilung ist im Kosovo ein neuer Anlauf in der Korruptionsbekämpfung genommen worden. Zumindest werde die Debatte nun geführt und EULEX sei in Aktion getreten, meint Korruptionsbekämpfer Sogiani.
Now we do have a debate at least, because we do have a move from the EULEX side.
Nach den Verhaftungen müssten aber auch Prozesse folgen und er hoffe, dass EULEX dem politischen Druck nicht nachgebe. Druck komme nämlich nicht nur von kosovarischen Lokalfürsten, sondern auch von internationalen Vertretern, stellt Sogiani fest. Er nennt als Beispiel einen Botschafter in Pristina, der einen Minister in aller Öffentlichkeit umarme, gegen den eine Untersuchung wegen Korruption laufe. Ein Unternehmen aus dem Land des Botschafters hatte eben erst einen lukrativen Straßenbauvertrag mit dem Minister abgeschlossen. Die politische Korruption im Kosovo sei am schädlichsten, führt Sogiani weiter fort. Dann nämlich, wenn die Politiker nicht im Interesse der Bevölkerung handelten, sondern im Interesse anderer. Gesetze müssen dafür nicht zwingend gebrochen werden, stellt er fest. Der Hauptgrund für die weit verbreitete Korruption auf dem Westbalkan seien jedoch die nun Jahrzehnte dauernden interethnischen Konflikte. Denn solange Konflikte zwischen den Volksgruppen geschürt würden, könne kein starker Rechtsstaat aufgebaut werden. Von der Rechtlosigkeit profitierten korrupte Politiker, zwielichtige Tycoons und die organisierte Kriminalität, kommt Korruptionsexperte Avin Sogiani zum Schluss. Die EU-Rechtsmission verspricht, im Kosovo dagegen angehen zu wollen.
Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Diesem Motto lebt die Schweiz im großen Stil nach. Seit 25 Jahren sind Pensionskassen obligatorisch. Damit sind wir quasi zu Spar-Weltmeistern geworden. Via Pensionskasse wird Geld auf die Seite getan, das dann im Alter nach und nach aufgebraucht wird. So jedenfalls die Theorie. Die sogenannte zweite Säule steht sehr stabil da. Die Schweiz wird denn auch oft bewundert für ihr Pensionskassenmodell. Trotzdem, kopiert wird es kaum. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Die zweite Säule der beruflichen Vorsorge ist mittlerweile 660 Milliarden Franken schwer und damit eigentlich zu gewichtig für die Schweiz, denn die angesparten Gelder können längst nicht alle im Inland investiert werden. Ein Teil davon fließt deshalb ins Ausland, vor allem in Industrieländer, aber auch in Schwellenländer und sorgt dort für Wirtschaftswachstum. Plus es trägt Zins und Zinseszins zugunsten der Pensionskassen. Tönt gut, sagt Bernd Schips, Ökonom und ehemaliger Leiter der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich.
Kurz- und mittelfristig sieht das alles sehr gut aus. Wir sind in einer Nettogläubigerposition gegenüber dem Ausland und das klingt alles wunderbar.
Aber global gesehen sei das kein nachhaltiges Modell. Eine große Volkswirtschaft wie Deutschland beispielsweise könnte nicht im ähnlichen Stil ihr Vermögen ins Ausland umleiten, kritisiert Bernd Schips. Rudolf Rechsteiner, Pensionskassenspezialist und SP-Politiker, schlägt in die gleiche Kerbe. Auch er kritisiert, dass unser System nur funktioniert, wenn andere Länder mit unseren Pensionskassengeldern Erträge für uns erwirtschaften.
Wir sind die größte Sparnation der Welt, gemessen pro Kopf, und immer muss sich ein Ausländer verschulden bei uns, damit wir dieses hoch angesehene Drei-Säulen-System weiterführen können. Das ist ein Ungleichgewicht, das geht auf Kosten unserer Nachbarn und kein anderes Land auf der Welt kann so ein System wiederholen.
Wie gefährlich solche Ungleichgewichte sind, zeigte sich im Laufe der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise. Die US-Immobilienblase war geplatzt, die aufgehäuften Schuldenberge drohten das Land zu erdrücken. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner verloren Jobs und Häuser. Und die heftige Rezession in den USA zog die ganze Welt in Mitleidenschaft. Jetzt gelte es, die globale Wirtschaft wieder ins Lot zu bringen. Auch die Schweiz müsse sich diesbezüglich anstrengen und schädliche Ungleichgewichte abbauen, fordert Bernd Schips. Deshalb sollten Pensionskassen vermehrt im Inland investieren. Attraktive Investitionsmöglichkeiten gebe es durchaus.
Wir haben in der Vergangenheit eine gewisse Vernachlässigung der Infrastruktur, also in Bezug auf den Unterhalt. Man könnte sich natürlich auch Investitionen vorstellen, mehr in die Bildung. Wir haben immer noch einen hohen Prozentsatz von Schulabgängern, die keine Berufsausbildung erfahren und solche Dinge mehr. Also man würde schon auch hier Investitionsmöglichkeiten finden, die einen Return on Investment in der Zukunft versprechen.
Hier widerspricht Rudolf Rechsteiner. Sein Reformvorschlag zielt in eine andere Richtung. Er möchte die zweite Säule verkleinern und weniger Zwang sparen über das System der beruflichen Vorsorge. Denn ausgerechnet die Pensionierten sparen am meisten, statt den aufgehäuften Kapitalstock nach und nach aufzubrauchen.
Das heißt, die Renten werden gar nicht gebraucht. Wir leisten uns ein System, wo die obere, die reichere Hälfte der Bevölkerung vollkommen überversichert ist und gar nie irgendein Vermögen auflöst.
Und so fehlen der nachwachsenden Generation die Mittel. Von Armut betroffen sind heutzutage nicht mehr die Alten, sondern vor allem Familien und Alleinerziehende. Rudolf Rechsteiner möchte deshalb die Sozialpolitik vermehrt auf diese Anspruchsgruppen ausrichten und zulasten der Pensionskassen, die erste Säule der Sozialversicherungen, die AHV, ausbauen. Ein gewisser Reformbedarf ist nach 25 Jahren beruflicher Vorsorge also nicht zu übersehen. Aber trotz Mängel und Schwachstellen, bisher steht die zweite Säule erstaunlich stabil in der politischen Landschaft.
Barbara Wittmer. Wie wenn es nie eine Krise gegeben hätte, wird in der Schweiz gebaut. Land auf, Land ab, Zeugen, Kranen und Gruben davon. Die hohe Zahl der Baugesuche hat Konsequenzen für eine ganz andere Branche, die auch gerne gräbt, die Archäologie. Die Fachleute für Antike und Mittelalter geraten durch den Bauboom unter Zeitdruck. Not- und Rettungsgrabungen sind an der Tagesordnung. Forschung findet kaum mehr statt, wie Remi Büttler erfahren hat.
Seit einem Jahr graben Fachleute mitten in Windisch nach Resten des antiken Vindonissa, dem einzigen Legionslager der Schweiz. Auf der sogenannten Fehlmannmatte liegt der größte Steinbau aus römischer Zeit. Jürgen Trumm von der Aargauer Kantonsarchäologie ist begeistert.
Das sogenannte Forum von Windisch ist wirklich ein ganz bemerkenswertes Gebäude. Allein die Ausmaße sind imposant, etwa 150 mal 120 Meter Außenmaße, ein riesiges Rechteck mit einem Innenhof, der so groß ist, um mal dieses Bild zu benutzen, wie der heilige Rasen von Wembley, also vom Wembley-Stadion.
Bis Ende Jahr müssen Mauerreste, Tonscherben und Ziegel ausgegraben sein. Dann werden Bagger das Geviert umpflügen, wo einst Legionäre exerzierten oder Händler ihre Waren anboten. 2000 Jahre später sollen hier eine Tiefgarage, Läden und Wohnungen entstehen. Dass überall intensiver denn je gebaut wird, spürt Jürgen Trumm von der Aargauer Kantonsarchäologie deutlich.
Da haben wir doch jetzt mittlerweile eine Zahl von fast 100 Baugesuchen pro Jahr. Und die Zahl ist fast doppelt so hoch wie in den Jahren 2001, 2002. Das heißt, wir haben doppelt so viel Baugesuche mit demselben Personalbestand abzuarbeiten. Und das heißt eben auch, durch die schlechte Wirtschaftslage der Banken sind jetzt die Zinsen unten. Jetzt sind die Hypothekarzinsen günstig, jetzt wird gebaut. Es werden Projekte aus der Schublade geholt, die schon länger in der Schublade waren. Und wir merken diesen Druck, wir merken, dass viel investiert wird. Und in Windisch, da ist ja nun wirklich einer der großen Bauprojekte des Kantons platziert.
Das Ausmaß an Zerstörung von Kulturgut im Boden lässt sich kaum beziffern. Das meiste, was ans Tageslicht kommt, wirkt auf den ersten Blick eher unscheinbar. In der Regel sind es keine spektakulären Goldschätze, sondern Alltagsgegenstände. Wirklich wertvoll für die Wissenschaft werden sie aber erst im Zusammenhang. Deshalb wäre es am sinnvollsten, die Funde in der Erde ruhen zu lassen. Dort seien sie am besten geschützt, sagen Fachleute. Objekte zu bergen ist nur das eine. Sie zu analysieren und Resultate zu publizieren, ist der andere, oft viel aufwendigere Teil der Arbeit. Anna-Maria Matter von der Zürcher Kantonsarchäologie befürchtet, die intensive Bautätigkeit könnte zu Qualitätseinbußen in der Forschung führen.
Wir versuchen unser Bestes natürlich, indem wir auch nach einer Grabung sofort einen Bericht schreiben und je nachdem auch eine wissenschaftliche Auswertung durchführen und eine Publikation. Aber in vielen Fällen ist das nicht mehr möglich.
Je mehr gebaut und gegraben wird, umso mehr Objekte häufen sich zwangsläufig an. Objekte, die Jürgen Trumm am liebsten im Boden haben möchte. Denn in Windisch quellen die Depots der Aargauer Kantonsarchäologie längst über.
Wenn ich Ihnen sage, dass ich als Verantwortlicher für Vindonissa nicht weiß, wie viele Fundobjekte wir in Windisch haben, zeigt das, glaube ich, die ganze Situation. Wir haben natürlich hier in Windisch ein Archiv, wo die Funde gelagert werden, wo sie EDV-mäßig erfasst werden. Also die Zahl, die geht in die Millionen. Vielleicht sind wir schon, wenn man das Einzelobjekt nun wirklich zählt, bei den Milliarden angelangt, die in den Depots schlummern. Und von diesen Funden ist nun wirklich nur ein Bruchteil. Ich würde sagen, da sind wir unter 1% wissenschaftlich ausgewertet. Das heißt gezeichnet, fotografiert, bestimmt, beschrieben.
Archäologie und Bauindustrie stehen sich keineswegs unversöhnlich gegenüber. Die Archäologie attestiert den Baumeistern einiges Verständnis für die Anliegen der Forschung und Interesse, das kulturelle Erbe zu bewahren. An der Tatsache jedoch, dass Bauen und Ausgraben letztlich zerstören heißt, ändert dies nichts.
Bauboom und die Folgen für die Archäologie, das war ein Beitrag von Remi Büttler. Und das war das Echo der Zeit vom Sonntagabend. Verantwortlich für die heutige Sendung war Marcel Jecke, für die Nachrichten Afra Galati, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.